Sind wir mehr als unser Körper? Haben wir vielleicht sogar schon einmal gelebt? Jetzt wird es aber interessant. Ist Wiedergeburt etwas nur für Inder, die daran glauben und an schöne Geschichten? Ich denke, da ist mehr dran. Und ich freue mich, heute den Thomas Schmelzer hier zu haben, einen Kollegen aus München, der einen Film über das Thema Wiedergeburt gemacht hat. Du hast mir im Vorfeld auch dein Buch geschickt, was ich mit großem Interesse gelesen habe und tatsächlich hier und da gewisse ähnliche Resonanzen gespürt habe, was nicht jeden Tag vorkommt, aber schön, wenn es vorkommt. Mhm. Ich halte das mal ruhig in die Kamera, weil es ist ein wirklich schönes Buch, ein sehr, sehr persönliches und doch tiefgehendes Buch über deinen Weg hin zu Spiritualität. Du hast ja kaum was ausgelassen, was ich da in dem Buch gelesen habe. Was du alles da ausprobiert hast, und das war ja auch nicht einfach, kam ja nicht so einfach so, ich mach mal, ne, statt mit Märchen erzählen, beschäftige ich mich jetzt mal mit Spiritualität. Das hatte ja eine Vorgeschichte. Und zwar eine sehr, sehr persönliche, krisenhafte Vorgeschichte. Ja. Willst du damit beginnen?
Sehr gern.
Fänd ich gut.
Sehr gern. Also, es ist ja bei vielen Menschen so, dass der Beginn, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, nicht so einfach easy, wie du schon sagst, passiert, sondern eine Krise. Mhm. Eine Sache, wo du echt nicht mehr weiterkommst, wo du erstmals beginnst, wirklich zu fragen, dich wirklich zu öffnen, anderen Welten, anderen Antworten gegenüber. Und bei mir war es halt eine existenzielle Krise, Krebs. Mhm. Das war so im Alter von 24 Jahren. Und ich sag mal so, es war jetzt keine glückliche Kindheit. Ich meine, wer kann das schon sagen? Da wurde nicht so über Gefühle gesprochen. Ich selber habe nicht gelernt, dass man sich weiterentwickeln kann. Ich selber hatte mich dann auch verschlossen, war so gar nicht mehr bei mir und in mir. Habe nur irgendwie so Rollen gespielt, mehr oder weniger. Wusste gar nicht, was ich will, wohin ich will. Wusste nur, ich will irgendwas ausdrücken, vermitteln, aber ich wusste nicht, was.
Okay.
Ja, da gab es ja so ganz wenige Momente, wo ich aber als Kind mich erlebt habe, wow, dass ich da vor ganz vielen Menschen spreche und geht das Licht durch mich durch. Und das war so ein bisschen so, gab es so tröstende Momente.
Okay. Schon in der Jugend?
Ja. Okay. Also ganz wenige Momente, aber immer auch, wo ich dann auch immer so verzweifelt gefragt habe, scheiße, was mache ich hier, wie soll es weitergehen? Und dann kam manchmal sowas wie eine kleine Vision, die mich sozusagen weiter so nach dem Motto, halte aus. Und dann irgendwann war ich 24 Jahre alt, habe das Abitur nachgemacht, habe mich schon ein bisschen künstlerisch betätigt, ein bisschen Filme machen, ein bisschen Theater spielen und so. Und dann begannen Schmerzen in den Beinen, erst in den Unterschenkeln, dann in den Oberschenkeln. Es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis man es herausgefunden hat. Und irgendwann war ich im Krankenhaus München-Schwabing. Eltern haben mich hingefahren. Ich war nur noch Schmerz. Mittelohrentzündung kam auch dazu. Und man hat herausgefunden, es gab vorher schon Tests. Ich war schon mal kurz vorher da gewesen. Metastasen waren bereits in der Wirbelsäule und hatten die Nerven abgedrückt. Deswegen haben die Beine so geschmerzt. Und wir müssen operieren. Und wir müssen sofort beginnen mit einer Chemotherapie und wir wissen nicht, ob sie jemals wieder laufen werden können, weil die Beine waren schon so halb gelähmt und ich konnte auch nicht mehr laufen.
Durch die Tumoren in der Wirbelsäule.
Ja, genau, durch dieses abgedrückte, durch diese Metastasen.
Die Schwellung.
Ja. Genau. Und dann war es eine Notoperation an der Wirbelsäule, da unten fehlen auch seither zwei Wirbel. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht natürlich und voller Schmerz. Und da gab es so einen Moment, den ich dann immer wie so einen mysteriösen Moment, der wie so eine zweite Geburt benenne, weil das ist wirklich etwas, was man nur zum Teil verstehen kann, das mir geschenkt wurde, sage ich mal. Jedenfalls wurde ich dann irgendwann aus dem Zimmer gerollt und irgendwo anders hingerollt, irgendwo in ein anderes Zimmer, blickte auf eine grüne Wand, die hat mich plötzlich so intuitiv an eine Wiese erinnert, da hat sich irgendwas in mir entspannt. Und dann lag ich da so und eine Krankenschwester war gerade da, die hat meine Hand gehalten. Und ich sage manchmal auch, Krankenschwester sind oft die wahren Heiler im Krankenhaus. Ja, das sind wirklich, da ist von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Ja, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Und da war so eine Stimme in mir, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nichts mehr tun. Mhm. Es, dieses ganze Fragen, warum ich und boah, ich will nicht und so, dieses auch Verdrängen und so, das habe ich ein Leben lang gemacht. Und dann irgendwas sowas in mir, wo ich gesagt habe, okay, dann lasse ich mich fallen in das, was ist. Ich kann nichts mehr tun, dann soll geschehen, was geschehen soll.
Weiße Flagge.
Ich bin bereit, mich fallen zu lassen, wenn es zu Ende ist, okay, aber okay. Und ich habe mich dann vielleicht das erste Mal wirklich total fallen lassen in das Hier und Jetzt. Mhm. Man kann auch sagen, ich habe total angenommen, was ist, das erste Mal.
Widerstand ist, aufgegeben.
Ja, und da haben wir schon im Vorgespräch gesagt, ich finde, das ist eines der wichtigsten spirituellen Übungen, absolut das anzunehmen, was ist. Mhm. Und gerade wenn es scheiße ist, genau dann das zu üben.
Ja.
So, und das war so extrem, ich bin durchgefallen durch den Schmerz und durch die Scheiße. Und wow, und wie so, da gibt es so ein Bild von Herr der Ringe, wo der Gandalf gegen den Drachen kämpft, so, du kommst hier nicht vorbei. Oder bricht die Brücke ein, dann stürzen beide runter und kämpfen so miteinander. Das ist ein schönes, heroisches Bild. Und dann, das Verrückte war halt, dass ich durch den Schmerz fiel, durch die Traurigkeit fiel, durch die Angst fiel, bedingungslos, ich habe mich hingegeben. Und es hat sich gewandelt und verwandelt. Mhm. Und irgendwann wurde es immer ruhiger, es wurde ein Schweben, es wurde friedlicher und ich war dann plötzlich total im Sein, total in der Liebe. Und es war einfach nur wunderschön. Es war so tief, also da gibt es auch keine Worte. Mm-mm. Also ich war pures Sein und ich war nicht in Trance oder weg, sondern ich war auch total wach, total klar. Und ich hatte so das Gefühl, es ist alles gut, ich habe alle Antworten, habe ich, es ist alles wunderbar. Und da war auch so eine Stimme in mir, ob es meine eigene Stimme war, ein höheres Selbst, Engel, das weiß ich jetzt auch nicht. Die hat dann sowas gesagt wie, du siehst, es ist alles gut. Deine Seele ist unsterblich. Und das fühlte ich wirklich. Wow. Und vor allem so einen unglaublichen Frieden. Seither weiß ich, wir haben diesen Frieden in uns. Dieses Wissen darum hat mich nie verlassen. Natürlich bin ich jetzt nicht auch ständig in Frieden, aber ich weiß darum. Da hat die Stimme noch gefragt, aber was willst du eigentlich? Und da habe ich gemerkt, dass ich mich nie wirklich entschieden hatte, was ich will, wohin ich will. Dann habe ich mir so vorgestellt, okay, ich kann es jetzt wirklich beenden und dann stürze ich mich nochmal vom 14. Stock eines Hauses, wo ich damals in der WG gelebt habe und das ist wirklich zu Ende. Und dann erinnerte ich mich schon an diese Momente, diese Glimpses, diese lichtvollen Einfälle, wo ich mich als kreativen Menschen empfand, so als Kind oder Jugendlicher, wo ich wusste, ich habe was zu vermitteln. Und ich hatte so das Gefühl, doch, ich habe noch was zu tun. Und ich habe aber vor allem so dann gemerkt, wow, wenn es so was Tolles gibt, wie diese Liebe, dieses boah, dieses geile, unglaublich schöne Gefühl.
Dann will ich herausfinden. Nicht einschlafen oder sonst was.
Ja.
Du möchtest am liebsten festhalten.
Ja, festhalten und erforschen, was das ist. Was ist das? Boah, wie unglaublich. Ja, und dann das. Und dann, eigentlich wurde es dann besser und ich habe mich entschieden, ja, ich will hier bleiben und ich will das erforschen und wenn Gott will. So, und dann seither war ich in so einer gewissen Leichtigkeit, die auch nicht mehr ganz wegging, trotz des Schmerzes, trotz dem Drumherum. Und ich habe dann Tage danach immer wieder in diesen Frieden zurückfinden können. Nicht mehr so ganz, das ging langsam weg. Ja, ich würde mal sagen, es ist wie so eine Initiation, die auch vielen Menschen geschenkt werden, die zum Beispiel eine Nahtoderfahrung haben. Die kriegen erstmals geschenkt, wow, in der Liebe und mit Gott zu sein. Und das bringt uns auf den Weg. Und dann wissen wir, ah, das ist das Ziel, da geht's hin.
Mir ist das geschehen kurz vor dem Tod meiner Frau.
Ach, boah, okay. Naja, siehst du.
In der absoluten Schwärze.
Ja, ja.
Unbeschreiblich.
Ja. Und das ist schon tröstlich, gell? Das braucht dann die Seele. Ich glaube, meine Seele hat es gebraucht. Ich glaube schon, da war so viel Fragen und so wenig Antworten. Das wäre die erste wirkliche Antwort auf alle Fragen, kann man sagen. Die ich dann natürlich versucht habe, irgendwie zu erforschen. Wie abgefahren, gibt es sowas öfter? Und dann irgendwann liest man halt in Schriften von Mystikern, ja, im puren Sein ruhen. Wow, wie cool. Das will ich wieder erreichen. Ging natürlich nicht so schnell. Viele Jahre später und so weiter. Aber das war so der Beginn für mich, ja.
Aber das war noch ein holpriger Weg, ne?
Ja.
Also das ist ja auch ganz wichtig. Also das,
ja, richtig.
Dass man das klar vermittelt. Das heißt nicht, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, dass dann sozusagen man über alles drüber schwebt oder ja, sowas. Das ist auch noch Arbeit.
Ja,
das in den Alltag zu übersetzen, Aber man vergisst es nie wieder.
Ja,
nie,
es ist halt wieder. Wie so ein idealistisches Fernziel, das ich zunächst mal selber in mir erfahren durfte und wusste, ah, da könnte es hingehen. Aber ich wusste schon, da gibt es verdammt viel aufzuarbeiten und zu verstehen. Und das waren natürlich Jahre der Therapie, des Aufarbeitens, des Verstehens, des Sich-Selbst-Findens, was am Anfang aus einem Schmerz heraus geschah, ist mittlerweile natürlich pure Freude und ich bin nach wie vor ein Lernender und weiß nichts und bin offen und staune immer über weitere Wunder, die ich erfahren darf. Und auch dieser Weg im Krankenhaus war natürlich, ging noch eine Weile weiter. Dann irgendwann wusste ich, ich muss da raus. Mhm. Ich hätte noch ein halbes Jahr Chemotherapie bekommen, aber ich wusste, ich muss raus. Mhm. Es war nämlich so, es gab ein paar Zufälle, die gar keine waren. Mich hat zum Beispiel ein junger Mann besucht, der Edelsteine verkauft hat. Mhm. Der wollte eigentlich ganz woanders hin, hat mir Edelsteine geschenkt. Die haben mir einfach geholfen. Ein Stein, der war am Anfang völlig hell, den hatte ich dann immer jeden Tag in der Hand und irgendwann war der völlig dunkel.
Okay, wie so ein Absorber.
Ja, irgendwie sowas.
Staubsauger.
Ja. Und das Berührendste war wohl, ich hatte dann drei Freunde angeschrieben, dass sie mich besuchen mögen, weil ich wusste, ich will da nicht allein sein, ich kann nicht allein sein. Und einer hat gesagt, eine Freundin unserer Familie, die ist Heilerin, die hat heilende Fähigkeiten, die sind plötzlich so aufgetreten. Ja? Sie sagt selber, Gott heilt durch sie. Sie ist auch nie an die Öffentlichkeit gegangen damit. Und die hatte dann von mir erfahren und hatte spontan den Impuls, ich muss da rein ins Krankenhaus und ihm helfen. Nie vorher, nie nachher hat sie das gemacht. Legte mir die Hände auf und es war pure Liebe, pures Licht. Mhm. Ja. Also das hat sicher auch geholfen. Dieses Chemotherapie-Bisschen hat auch geholfen. Ich sage bisschen, weil ich dann beschlossen habe, ich muss da raus aus dem Krankenhaus.
Ja.
Und da bin ich raus und habe dann mit Heilpraktiker weitergemacht, habe an mir gearbeitet. Das ging noch ein halbes Jahr. Ich hatte noch mal Gürtelrose ein halbes Jahr danach als scheinbar Spätfolge der Chemotherapie. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich möchte jetzt nicht abraten, bloß keine Schulmedizin-Leute nicht ins Krankenhaus gehen. Erstens ist es ja schon 25 Jahre her. Mhm. Seither haben sich die Methoden verfeinert und erweitert. Und zweitens war das bei mir eine total eigene Herzensentscheidung, wo ich wirklich für mich wählen musste. Ich konnte niemanden fragen. Mhm. Auch das vermutlich das erste Mal in meinem Leben, eine so lebenswichtige Entscheidung zu erkennen, das musst du jetzt selber machen. Mhm. Und naja, so.
Das heißt, bis zu dem Film Wiedergeburt, den du jetzt gemacht hast, gab es ja etliche Stationen auf diesem Weg des, was habe ich da erfahren, das eine, und was ist das eigentlich, Spiritualität? Ja. Ne, du hast dich mit Theosophie beschäftigt lange Zeit und warst ja auch mal in so einer Gruppe, wo auch Durchsagen kamen und so. Kannst du über diese so ein paar Wegmarken sagen, die für dich sozusagen entscheidend waren, auch um dann zu erkennen, nee, das ist nicht meins? Also dieses, was ist stimmig für einen selbst oder für dich selbst?
Also ich hatte, so wie ich die Vision geschenkt bekommen habe, wow, da geht's hin in inneren Frieden und irgendwann wirst du den vielleicht ein bisschen erreichen dürfen können. Und manchmal bin ich da jetzt schon, aber sehr oft natürlich nicht. War es auch so, dass ich plötzlich sehr schnell die Vision hatte, eine Fernsehshow zu spirituellen Themen, Viertel acht, Samstag, ZDF oder ARD, herzlich willkommen, heute Spirit Talk. Hatte ich irgendwie ein halbes Jahr nach der Krankheit, hatte ich das und ich wusste, yes, ich will meine Liebe zur Medienarbeit verbinden mit meiner Liebe zu diesen spirituellen Themen.
Ja.
Und ich wusste auch, das braucht aber Zeit und es ging da echt 10 Jahre, wo das so parallel lief. Auf der einen Seite habe ich Erfahrung gesammelt als Schauspieler und war auf einer Schauspielschule, wo ich auch zuerst lernen durfte, mit meinen Gedanken und Gefühlen umzugehen, um zu lernen, dass wir nicht unsere Gedanken und Gefühle sind, dass wir damit arbeiten können, damit spielen können. Also natürlich musste ich dann auch erfahren, dass auf so einer Schauspielschule es ja überhaupt nicht um diese Erfahrung und Erkenntnis geht, sondern bist du alleingelassen mit Schmerz, der hochkommt, mit dem du arbeitest, müsstest eigentlich nebenbei immer schon Therapie machen, das haben manche Schauspieler auch unterschätzt und ich habe es auch erst sehr viel später kapiert. Und ich habe schon, ich habe viel gespielt, so 24 Rollen dann gehabt, habe dann auch gemerkt, das ist es aber nicht. Ich will nicht fremde Rollen spielen, ich will nicht andere Masken aufsetzen, ich will nicht fremde Geschichten, ich will selbst was erzählen, selbst ich sein. Und dann so habe ich gemerkt, okay, Moderation wäre doch ganz schön. Aber auch im Fernsehen konnte ich natürlich nicht irgendwie, ich war ja selber noch nicht so reif, so bereit, wie jetzt über diese Themen zu sprechen. Also habe ich halt Kindersendungen gemacht, der Frau Kulig Wirtschaft, habe ein bisschen Filme machen gelernt, das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist eben im Spirituellen total mir alles aufgesogen, Bücher gelesen. Mhm. Und dann war es eben zum Beispiel so Theosophie, Helena Blavatsky, die Geheimlehre, ein dickes Werk, hochkomplex. Ich habe es gelesen und klar, weiß ich, ja, stimmt, ja, ja, ja. Also Plato sagt ja, alles Lernen ist Wiedererinnern. Ja. Ja, so kam es mir vor.
Ja.
Und es war so beglückend, weil ich das Gefühl hatte, aha, ich kenne das ja schon. Also habe ich mich vielleicht schon in früheren Leben damit beschäftigt. Das war so dieses erste, sich daran erinnern.
Ja.
Und dieses Wiedergeburt hat mir dann auch so in der frühen Beschäftigung schon viele Antworten gegeben. Zum Beispiel, ich habe ja auch früher als Kind und Jugendlicher mich schon für Philosophie und Kunst und all so Sachen interessiert, was niemand in meinem Umfeld sonst interessiert hat. Ich war da völlig allein. Mhm. Jetzt wusste ich, das hast du mitgenommen aus früheren Existenzen, vermutlich. Mhm. Und dann, genau wie du schon sagst, das waren ganz faszinierende Geschichten. Diese Heilerin, die hat später in eine Gruppe eingeladen, wo einfach gechannelt wurde. Mhm. Also ich kam sehr früh mit Geistheilung in Berührung und dann mit Medialität und Channeling. Mhm. Und das war, da hat dann angeblich Jesus, Gott Vater, Gott Mutter gesprochen. Also nicht Engel Nummer 375, sondern gleich Gott Vater, Gott Mutter. Aber es war zur damaligen Zeit so berührend. Es war so, wow. Natürlich kann man sagen, diese Gemeinschaft hat mir gut getan, das Herz hat sich geöffnet. Wir haben uns mit spirituellen Themen beschäftigt. Da ging es auch um spätere Aufgaben. Bisschen Hybris war im Spiel und so. Man fühlte sich auch als auserkoren fast wie der auferstandenen 12 Jünger Jesu.
Thomas. Etwas, ne?
So, der
Ungläubige,
jetztgläubig. Aber unterm Strich war es doch auch ein Lernen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ja.
Und mir sind seither immer wieder sehr viele Medien begegnet und das Thema kam eher zu mir, als dass ich zum Thema kam, wo ich merkte, wow, da gibt es noch keinen tollen Kongress und dann durfte ich einen Kongress moderieren. Später durfte ich ein Sonderheft machen bei Raum und Zeit. Später durfte ich einen Film machen, das war mein erster Dokumentarfilm, die Übersinnlichen über Medialität. Und dann sogar noch mal Kongress. Also das war schon wunderbar, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich immer sich die Frage zu stellen, bin ich jetzt auch medial? Kann ich das auch?
Das fand ich übrigens spannend, auch in einem Buch. Dass so wie Kreativität von vielen Menschen immer nur mit Kunst, Skulpturen, Filme machen oder so in Verbindung gesetzt wird, dass Kreativität auf so unterschiedliche Weise sich äußern kann.
Ja.
Und Intuition, ne, bei dir zum Beispiel auch das Schreiben, dass du immer wieder sagst, hey, meine Medialität, ja, sozusagen, wo ich nicht ganz dicht bin.
Ja, genau.
Ja, also wo irgendwie was durch mich hindurch zu fließen scheint, ist das Schreiben.
Mhm.
Ja. Aber dass jeder schauen soll, halt, wo er nicht ganz dicht ist.
Ja.
Und das würdigen und wertschätzen, richtig, statt zu sagen, ja, guck mal, der kann channeln oder ich will unbedingt auch channeln, ne, oder inner Akasha-Chronik lesen oder. Mhm. Statt zu gucken, was ist denn bei mir angelegt? Mhm. Wo äußert sich denn das? Ja, meine Intuition zum Beispiel. Das fand ich schön, dass du dazu ermutigt hast in deinem
Buch. Ja, absolut. Ja. Weil tatsächlich, wie du schon sagst, also dieser Wunsch unter esoterisch und spirituell interessierten Menschen ist ja oft so, ja, ich will auch medial sein, ich will mit Erzengel Michael sprechen können, ich will mit Toten sprechen können. Dann sage ich immer, pass auf, was du dir wünschst.
Ja.
Weil wenn sich dann tatsächlich deine Zentren öffnen, dann musst du das alles erstmal damit handeln können. Mhm. Und es ist oft so, dass diese großen, begabten Medien zuerst einmal nur Verstorbene wahrgenommen haben. Mhm. Und da musst du erstmal mit umgehen lernen und dann musst du immer wieder neu entscheiden, ist es mein Weg. Deswegen sage ich auch, wenn es in dir angelegt ist, dann ist es sowieso deine Lebensaufgabe, dann wird dir das Thema begegnen, immer wieder. Da kannst du überhaupt nichts dagegen tun. Das ist ja wie bei den Schamanen auch, die Schamanenkrankheit. Der Schaman wird ja sogar krank, wenn er sein Talent nicht erkennt.
Ja.
Und dann irgendwann sagt er ja und dann öffnet sich dann
wie alles wieder gut. Die Propheten sind ja auch abgehauen, ne?
Ja, ja, genau. Ja,
die
wollten
nicht.
Ja.
Ich nicht.
Ja.
Ich als Schafhirte.
Ja. Also folge dem, was sich gut anfühlt. Und klar, es mag schon sein, dass man das Gefühl hat, ja, ich will Auren sehen lernen. Dann kann man das ruhig mal ausprobieren und so.
Mhm.
So. Auf der anderen Seite eben ganz klar, wir alle sind mit sehr viel mehr Welten und Ebenen verbunden, als wir denken.
Mhm.
Also es gibt immer so dieses Beispiel der Mutter, die spürt, wenn es ihrem Kind nicht gut geht, viele Zimmer weiter. Ja? Oder ein anderes tolles Beispiel ist, was manchen Leuten ja gar nicht bewusst ist, aber mal hinzuspüren, was nämlich war. Zum Beispiel, ich fahre S-Bahn und so, alles ganz gut, dann sitzt sich neben mir jemand hin und plötzlich habe ich so ein komisches Magenkrummeln.
Mhm.
Und ich denke, was ist das denn? Und dann geht er weg und mir geht es wieder gut. Es könnte jetzt zwei Gründe haben. Erstens, es ist irgendwie so ein Zeichen, der tut mir nicht so gut, aus irgendwelchen Gründen, pass auf, kann ja sein, darf ja auch sein, dass ich so ein inneres Warnsignal habe. Es kann aber auch sein, dass ich plötzlich wahrgenommen habe, dass der im Magen krank ist.
Ja.
Und es ist abgefahren. Wenn man sich das genauer anschaut und überprüft und vielleicht mit Freunden mal sich neben Freunden sitzt und sagt bitte nichts, hast du irgendwie eine körperliche Befindlichkeit, der sagt nichts und so, und dann, ja, stimmt es da hier, zieht es immer so, dann ist es denn der erste Schritt einer Sensitivität. Was natürlich zum Beispiel für Heilpraktiker oder Menschen, die es werden wollen, eine tolle Fähigkeit ist, sich einfühlen zu können.
Ja.
Andere können, also ich kriege zum Beispiel immer mit, wenn jemand wütend ist oder genervt oder ungute Gedanken denkt. Früher war ich dann immer empfindlich und habe dann gesagt, wieso, was ist los? Und der andere hat sich gewundert, was ich denn jetzt sage, weil ich dachte, der weiß, dass ich das wahrnehme. Ich wusste natürlich auch, dass es damals aus einer Angst entstanden, weil ich sozusagen Angst hatte vor Aggressivität von anderen Menschen. Ist halt so eine feine Hellhörigkeit entstanden. Ja. Aber das sind ja nur zwei Beispiele. Und das Dritte, was du eben gesagt hast, das erleben ja viele Künstler. Es gibt berühmte Schriftsteller, die sagen, ich erfinde oder finde bestimmte Figuren, die in meinen Romanen jetzt eine bestimmte Rolle spielen. Ich fange an zu schreiben und dann frage ich die immer, was jetzt passieren soll. Und die sagen mir, was ich schreiben soll. Das sagen manche Autoren auch. Ja. Total spannend. Auch eine Form von Medialität.
Händel hat seinen Messias Zeit seines Lebens kein Geld für genommen, weil er gesagt hat, das ist direkt quasi von oben gekommen.
Ach, wie schön.
Der Messias, es ist ein wunderbares Werk. Ja, klar hat er ein paar alte Teile von anderen Werken damit reingebaut, aber der hat ein paar Wochen, er war ja schwer krank gewesen und hat dann dieses Werk geschaffen und glaube alle Sachen sind dann an Waisenhäuser gegangen, also die Einkünfte für den Messias damals. Also dass sich Künstler schon häufiger als eigentlich nur ein Auffanggefäß genommen haben. Mozart, du hast es glaube ich geschrieben, dass Mozart praktisch das nur noch aufzuschreiben
braucht. Das ist alles da, aufschreiben.
Genau. So, oder
oder Brahms war es, glaube ich, auch. Da gibt es also so eine Autobiografie. Man weiß nicht, ob die wirklich seine Autobiografie ist, aber die Geschichte ist so schön. Der hat dann immer, bevor er angefangen hat zu komponieren, hat sich in eine Stille begeben, in einen Raum mit Gott allein und hat Gott gebeten, bitte sage mir, gib mir durch. Und dann ist es geflossen. Dann hat es funktioniert.
Ja.
Schon faszinierend. Und ich finde, also ich empfinde mich manchmal auch ein bisschen als Künstler, also auch Wissensvermittler, aber Künstler sage ich deswegen, weil ich ja auch Geschichten erzählen will und also berühren will.
Hast
ja
auch Selbsttester drin, ne?
Ja, voll, ja, genau.
Was bin ich, ne?
Ja, genau, so Sachen, gibt es auch ein paar Übungen.
Als Künstler.
Und im Moment, weil ich ja auch so auf dem spirituellen Weg bin, übe ich mich darin auch zu sagen, wie so ein Gefäß zu sein und zu sagen, möge die Wahrheit durch mich fließen. Und je mehr es mir gelingt, ein bisschen zur Seite zu treten, umso leichter und umso origineller ist es, stelle ich manchmal fest.
Ja, das
kann
ist
man
ja
auch nicht immer so.
Das Wesen der Künstler, dass sie das gerne originell haben wollen.
Ja, ne? Genau.
Ja, stimmt. Einige deiner Protagonisten des Films Übersinnlichen waren ja auch hier im Studio,
haben da gesessen. Genau, Hartmut Lohmann, der Andi Schwab, hat mich gefreut,
Pascal.
Die lieben guten Kollegen wieder zu sehen.
Den haben wir damals in Dresden
besucht. Genau, aber auch der Kontakt auf jeden
Fall. Passte irgendwie nicht an, aber waren einige hier und das war so sehr, sehr, sehr schön. Auch Hartmut.
Die haben ja dann sogar live hier so auch Sachen wahrgenommen und so.
Ja, das war spannend.
Das
war spannend.
Das ist natürlich das Tollste.
Ich habe ihn einfach vor der Sendung gefragt, was siehst du?
Ja.
Und was der gesehen hat, das war schon sehr, sehr spannend und gut. Und wir haben vor der Kamera auch so eine Art Lösungsweg, wie kann man mit den Sachen, die da in einem sind, umgehen. Und tolle Erfahrung, tolle Erfahrung. Wiedergeburt hast du jetzt einen Film gemacht. Was eigentlich, habe ich mal gedacht, warum gibt es denn jetzt so spät erst einen Film über Wiedergeburt? Weil eigentlich ist das doch ein Thema, womit sich jetzt, also seit 10 Jahren oder 15 Jahren, immer mehr Menschen beschäftigen. Also es wird sozusagen hoffähig, als ich anfing, mich mit Spiritualität in den 80er Jahren zu beschäftigen, da gab es schon auch ein paar Bücher oder so, aber wenn ich heute in die Buchhandlung gehe, meterweise.
Genau.
Aber jetzt erst ein Film über Wiedergeburt.
Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich eben auch schon nach dieser Vision schon relativ bald auch gedacht habe, boah, Wiedergeburt ist auch toll, da muss man was Großes drüber machen. Habe angefangen schon vor 20 Jahren Artikel zusammen, voller Leitsordner voll, da gab es ja noch kein Internet für den Älteren unter euch, nein, für die Jungen unter euch heißt es ja immer so schön.
Es gab eine Zeit vor dem, Internet
und vor allem vor dem Computer.
Ich analog,
meine Papier. Diplomarbeit auf einer Reiseschreibmaschine geschrieben.
Ja, ich liebte es. Ich hatte irgendwann 60 Ordner voller Kram, also nicht nur Esoterik. Ich habe auch früher als Kind, Autowerbung gesammelt, völlig, also irgendwie verrückte Sammelleidenschaft hatte ich schon immer, in jeglicher Art, Medienverrücktheit auch, ich habe mir immer schon alles angesehen, alles angehört, viele Bücher gelesen.
Von Medien zu medial ist ja auch nicht so
weit. Genau.
Und habe mir da damals, vor 20 Jahren schon gedacht, boah, da muss ja, wird es bestimmt bald einen Film geben oder eine Fernsehshow. So, dann irgendwie vor eineinhalb Jahren habe ich mich daran wieder erinnert und dachte, gibt's noch keinen Film? Also da will ich doch der Erste sein, der den Film macht. Das war dann auch so eine schöne Herausforderung. Und ich hatte einen anderen, größeren Film vor, den ich jetzt später erst anfange. Mhm. Und wir wollten dazwischen einfach was Kleines machen. Und das war eigentlich nur gedacht als eine kleine DVD mit ein paar Interviews zum Thema Wiedergeburt. Und dann habe ich halt angefangen, diese Interviews zu machen und wie es halt manchmal so ist, das kennst du sicher auch, wenn etwas sein soll, dann trägt dich das Leben fast hindurch. Es ist alles so einfach.
Ja.
Und diese berühmten Persönlichkeiten, die voller Terminkalender haben, die hatten dann immer alle plötzlich Zeit und wollten auch alle mitmachen.
Mhm.
Also mich kannten natürlich mittlerweile schon ein paar Leute durch Mystica TV, muss man auch mal sagen, Mystica TV.
Deswegen der Kollege.
So, genau.
Haben wir es jetzt endlich mal raus.
Richtig. Und dann, dann hat es so eine Eigendynamik entwickelt und es hat immer mehr Spaß gemacht und ich merkte regelrecht, ja, das Thema will jetzt ins Leben. Ich wollte mir eigentlich mehr Zeit lassen und dann hatte ich den Mut, mich beim Cosmic Cine Film Festival zu bewerben. Da haben wir dann sogar einen Publikumspreis gewonnen, was ich wirklich nicht gedacht hätte. Dankeschön.
Congratulations.
Und jetzt halt eine kleine Kinotournee und DVD und so weiter. Das nur am Rande. Aber für mich persönlich war es unglaublich wichtig, in diese Welt eingeführt zu werden. Es waren damals eben diese Bücher. Es gab vor 15 Jahren, 20 Jahren zwei, drei dicke Wälzer, die von A bis Z dieses Weltbild gezeigt haben, die gezeigt haben, dass Schiller und Goethe und Lessing alle an Wiedergeburt geglaubt haben, dass Wagner in seinen Opern in Parsival die Wiedergeburt offen zutage treten ließ. Und da gibt es so eine spannende Geschichte, dass vor diesen Opern es nur eingeweihten Kreisen bekannt war, also Rosenkreuzer, Freimaurer und so weiter und so fort. Nach den Opern wusste jeder davon, weil Opern hatten damals den Wert wie heute ein Blockbuster. Selbst wenn sich nicht alle leisten können, reinzugehen, haben sich alle die Geschichten erzählt.
Ja.
Total verrückt, das weiß man eben gar nicht. Aber dieses Weltbild erklärt so viel. Es macht vieles so sehr viel schlüssiger als das Bild, dass man vielleicht nur einmal hier auf der Erde ist. Man muss ja dazu sagen, dass die Hälfte aller Menschen an ein Leben nach dem Leben glauben.
Ja.
Das ist immens. Und mich hat es immer gewundert, warum ist das kein Fach in der Wissenschaft? Warum finde ich da so wenig Artikel in normalen öffentlichen Magazinen, wo das doch ein Thema ist, das jeden Menschen berührt und interessiert und so viele Sinnfragen erklärt?
Das kann man ziemlich einfach erklären, weil vor 100 Jahren, als die Quantenphysik das Bewusstsein einführte, sind die Biologie und die Medizin aus ihrer Körper-Geist-Seele-Zusammenhang und überhaupt beseelt. Die Seele wurde rausgeschmissen. Das heißt, alles, was sozusagen die Verbundenheit mit allem, was ist, irgendwie dafür stand, wurde komplett rausgeschmissen. Ganze Generationen von Professoren an der Uni wurden Materialisten. Rupert Sheldrake am Anfang gesagt, man hat ihm gesagt, nur ein materialistischer Biologe ist ein guter Biologe. So, das heißt also, Materialismus, ne, nur das, was wir anfassen können, nur das, was wir sehen können und das existiert. Bis hin, saß hier so ein Professor, der sich vorher vor dem Interview dann geweigert hat, also über Bewusstsein spreche ich mit ihm nicht. Da gibt es keine validen Studien. Schon allein das, weil die Implikation, wenn es Wiedergeburt gibt, ne, dann kann das Bewusstsein nicht durch das Gehirn sozusagen entstehen. Als wenn ein Fernsehapparat die Programme drin hätte. Nüchte. Das ist ein Empfangsdings.
Genau.
Ja, aber mehr nicht. Aber die Programme kommen von außen. Oder was mir jetzt jüngst einer gesagt hat, es ist ein Klavier, aber der Pianist ist jemand anders. Ja, es ist ein Klavier. Ja, oder kann auch mal eine Seite verschlimmt sein. Genau. Ja, oder ein paar Seiten fehlen oder ja. so. Und dann ja. klingt es irgendwie ein bisschen anders. Aber es ist nicht der Pianist.
Ja.
Das heißt, dass wir darüber in den normalen Medien nichts finden, hat ja damit zu tun, dass dem Materialismus noch heute ja, gehuldigt genau.
die wird. Sogenannte Wissenschaft, was ja
genau.
die
so wie du, so wie du, Wissenschaft ist. Das geht in die Archäologie.
Ja, ja, genau,
ja, in
genau.
die Archäologie, wenn du ja. etwas findest, Werkzeuge, die älter sind als 15.000 Jahre oder 12.000 Jahre und oder irgendwas, dann bist du deine Karriere los sozusagen, weil ne, die Kultur hat ja in Mesopotamien begonnen.
Ja.
Ne? Und das ist so im genau. überschaubaren Horizont.
Ja, ja, genau.
Das gibt heißt,
viele also, Dogmen, die ihr ja auch in euren Sendungen immer wieder
absolut, absolut.
zeigt.
Ne, das heißt, völlig andere Sichtweisen.
Ne? Und das ist ja sowieso ein totales, verrücktes Wunder, warum so viele Menschen so materialistisch überhaupt sein können.
Ja.
Es mag sein, dass man es auch sagen kann, das ist das Abenteuer des Menschseins, diesmal bewusst so erfahren zu haben. Aber jetzt beginnen eben immer mehr Menschen zu fragen, beginnen immer mehr Menschen sich zu erinnern, medialer zu werden, hellsichtiger zu werden, zu erwachen. Die Kirche dürfen wir nicht vergessen, die hat natürlich auch dafür gesorgt, dass sozusagen dieses Wiedergeburtswissen jetzt keine große Verbreitung fand.
Ja, klar.
Es gab ja die Konzile von Nicäa und wie ja. sie alle heißen, wo bewusst entschieden wurde, nein,
Anathema sit.
Genau.
Ausgeschlossen ist, wer an die Wiedergeburt
kommt. Genau. Beziehungsweise explizit Origenes, der ja gesagt, der ja von einer Präexistenz der mhm. Seele sprach, mhm. das darf nicht sein. Mhm. Wenn es also keine Präexistenz gibt, gibt auch nichts danach und so weiter und so fort.
Mhm.
Und es ist für mich immer wieder so erstaunlich, dass zum Beispiel auch mein Papa oder meine Schwester, die haben sich da nie Gedanken gemacht, die sagen erstmal, so Schmarrn, wieso sollen wir öfter hier sein? Und dann haben sie sich meinen Film angeguckt und das finden jetzt schon spannend.
Ja,
und das ist
ja.
eben so schön. Also ich wollte bewusst so dieses ganze Bild mal zeichnen. Jetzt gar nicht so sehr wissenschaftlich, obwohl es sehr viele spannende wissenschaftliche mhm. Beweise gibt. Ian Stevenson, der viele Kinder befragte, die sich
ja.
bewusst an frühere Leben erinnert hat.
Ja.
Dann mit diesen Kindern an diese Orte gereist sind. Und dann alte Menschen, wow, ich kenne dich ja. Und die wissen gar nicht warum, weil der Mensch jetzt plötzlich ein Kind ist. Und mhm. viele, viele spannende Beweise gibt es da natürlich. Erinnerungen. Und dann eben, und das kommt schon mehr in meinem Film vor, Menschen, die sich bewusst erinnern an frühere Orte, bewusst erinnern an frühere Existenzen. Diese Menschen gibt es wirklich. Das ja, ist total faszinierend.
Spannend. Ich habe, meine Freundin hat jetzt gerade einen Roman gelesen, komme jetzt aber nicht auf den Titel, von einer Amerikanerin, und die sich auch, glaube ich, auf Stevenson beruht und hat Vorlagen da für den Roman genommen, dass dieses Phänomen, dass sich Kinder an alles erinnern können, mhm. häufig dann geschieht, wenn sie in der anderen Vorinkarnation einen plötzlichen Tod mhm. gestorben sind.
Ja.
Dass das sehr auffällig sei, ja, also dass es vorwiegend die Kinder ja, sind, die einen plötzlichen Unfalltod oder erschossen oder wie auch immer, also einen Tod, der nicht sozusagen vorbereitet mhm. war, erlebt haben, dass die sich en Detail an Sachen erinnern können.
Mhm. Und das ist spannend. Und man kann es auch erklären aus spiritueller Sicht heraus. Carol Bowman hat da auch zwei Sachbücher geschrieben. Bei ihr war es so, ihr eigener Sohn hat mhm. plötzlich immer angefangen, so und so Flieger und so das zu beschreiben und auch so ein bisschen, das war nicht so schön, aber ich war damals so Soldat, hatte plötzlich angefangen zu reden. Und dann hat sie dann mit Psychologen sich unterhalten und hat gemerkt, dass es eigentlich sehr, sehr schön ist, dieses Kind einfach erzählen zu lassen und dem Kind das auch fühlen zu lassen und allmählich ihm auch zu vermitteln, ja, das war mal, das ist wie eine Geschichte, die ist jetzt vorbei, die Geschichte hat ein gutes Ende gefunden. Das heißt, wenn die Eltern offen sind und es nicht mhm. bewerten oder nicht mhm. sagen, so ein Schmarrn und so weiter, geschieht da Heilung für die Seele. Mhm. Denn mhm. im Leben zuvor ist die Seele plötzlich gestorben, ja. konnte sich nicht vorbereiten, konnte es nicht nacharbeiten.
Ja.
Sie litt unter diesem Drama, das natürlich im nächsten Leben unbedingt irgendwo geheilt werden möchte. So wie es ja im normalen Leben auch ist.
Ja.
Wenn wir ein Trauma haben, irgendwann Jahrzehnte später, wenn die Seele reif und bereit ist, ploppt es wieder auf und dann können wir damit arbeiten, können es auflösen.
Ich war vor kurzem jetzt in Thailand,
mhm.
in der Gegend, wo damals das Tsunami war, und bin dort einem Deutschen begegnet, der seine Frau dort verloren hat,
mhm.
in dieser Zeit, und davon berichtet hat, dass dann aus Deutschland irgendwann medial begabte Menschen kamen, weil sie sich gerufen fühlten, weil dort noch viele Seelen, Sein sozusagen, die noch gar nicht begriffen, was passiert ist. Ja, es sind ja Tausende da ums Leben gekommen, völlig unvorbereitet, von dieser Welle getroffen worden, einschließlich Enkel vom König, der da getaucht ist, und so haben wir da erfahren. Sehr, sehr spannend. Also das, dieser plötzliche Tod, ja, schon eine Sache ist, die ja Folgen hat.
Ja.
Also wie alles, absolut, hat natürlich alles Folgen. Aber
da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt manche, die sagen, auch das hat die Seele geplant. Auch das haben Seelen geplant, die zum Beispiel im Flugzeug. Aber was wissen wir schon? Ich finde es immer spannend, darüber nachzudenken, was könnte realistisch sein. Ich finde es auch immer tröstend, daran zu denken, es könnte schon sein, dass vieles viel mehr im Leben geführt ist und seinen Sinn hat, als wir oft uns ausdenken. Weil dieses Zeitalter des Materialismus führt ja auch dazu, dass man denkt, ja, alles ist Zufall, mein Gott, was mir jetzt passiert. Ne? In Wirklichkeit geschieht alles, also sehr vieles in eine Sinnhaftigkeit. Daran glaube ich wirklich. Und wenn auch eine Krankheit entsteht, dann ist das oft ein Symptom, es will mir was zeigen, ich kann daran auch wachsen, ja, wenn ich als solches begreife. Es ist nicht automatisch so, dass ich was falsch gemacht habe, wenn ich krank bin, sondern das ist
bestraft einfach,
da passiert was. Ja. Und da lernt die Seele vielleicht sogar was ganz Wichtiges und Entscheidendes, was sie nur so lernen kann. Also, wer sind wir schon, dass wir das alles wissen können? Aber grundsätzlich daran zu glauben, dass alles seinen Sinn hat, tröstet sehr. Und ich finde, ich glaube, je mehr ich mich mit all diesen Themen beschäftige, umso mehr Sinn sehe ich zum Beispiel in meinem Leben. Ich kann fast jedes Schicksal verstehen, mittlerweile besser einordnen, durch verschiedene Dinge, die ich erlebt habe. Und das tut schon gut.
Klar, da gibt es natürlich Blüten, also Blüten in Anführungsstrichen, zum Beispiel im Indischen, ne, dass dieses Kastendenken noch und naja, dem geht es jetzt schlecht, das ist schlechtes Karma.
Das ist dann wieder falsch verstanden.
Also genau. So,
Oder es gibt ja einen Autor, den ich jetzt nicht nennen möchte, der mal in einem Roman sogar geschrieben hat, naja, dass die Juden in früheren Leben halt selber Ungutes getan haben, deswegen furchtbar, um Gottes Willen. Ne? You never know. Du weißt es nicht. Also es ist auch immer so schön, Dr. Peter Michel, der auch in dem Film vorkommt, der hat mal so schön gesagt, wenn sich Theosophen trafen, so theosophische Weisheitslehren, gibt es ja heute auch noch Clubs und Vereine, völlig frei, im Gegensatz zu Freimaurern oder Rosenkreuzern, ist es eine ganz freie Geistesgemeinschaft, Geistesfreundschaft. Dann ist es oft so, wenn ein junger Theosoph mit 25 Jahren einen kleinen Vortrag hält, da sagt er, so ist es, das sind die Gesetzmäßigkeiten, da muss man da auch drauf achten. Und dann ein älterer, weiser Mann mit 80 Jahren, der sagt, wir wissen so wenig. Wir wissen so wenig. Mhm. Ja. Es hilft, gewisse Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, dass da wahrscheinlich was dran ist, an Karma, Ursache, Wirkung und all diesen Dingen. Aber da kommt noch die göttliche Gnade hinzu, die können wir nicht erklären. Mhm. Und es kommen so viele unglaublich auch feine Wunder dazu, das Wunder des Lebens. Also das ist immer der Versuch, natürlich alles wissenschaftlich zu erklären, gerade im spirituellen Bereichen, der stößt an eine Grenze, die dann nur noch überwindbar ist, wenn ich mein Herz öffne und da die Wahrheit finde. Und das ist dann wahre Spiritualität. Das habe ich so einen Bogen geschlagen, weiß ich auch, ob mir gelungen ist.
Den Arcus Iris, du bleibst ja nicht stehen. Nee. Du ja nicht.
Niemand von uns.
Nein, ich meine jetzt.
Also ich bin weiter super neugierig, offen.
Neugierig. Ja. Was wird dein nächstes Projekt?
Naja,
so also ein bisschen, ich bin kannst du ja schon mal
sehr, sehr gerne. Also es sind eigentlich zwei Filme, wo ich dann immer wieder überlege, wird es einer oder werden es zwei, das weiß ich immer noch nicht. Also zunächst einmal ist die Idee, eine große Fernsehshow zu machen, noch nicht vorbei. Mhm. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt mit Mystica meine eigene Show habe, da selbst gestalten darf, wen ich einlade, inhaltlich völlig frei, das ist natürlich wunderbar. Aber Fernsehen ist noch das Medium Nummer eins, deswegen habe ich den Gedanken noch nicht ganz aufgegeben, also für alle Intendanten, die mich hier sehen. So, und aber in der Tat habe ich immer mehr Spaß dran, mich mit den Themen, mit denen ich mich eh innerlich sehr stark beschäftige, dann auch einen Film draus zu machen. Mhm. Das ist das eine. Und dann versuche ich immer herauszufinden, was ist so der Zeitgeist, was ist so das nächste Thema, was auch gesellschaftlich viele Menschen berührt und interessiert. Mhm. Das sind so bei mir zwei Themen. Das eine ist Erwachen und Erleuchtung. Erleuchtung, ein hehres Ziel, was ist das denn? Aber Erleuchtung kann man ja auch verbinden mit im Frieden sein, in der Wahrheit sein, in der Liebe sein. Und das ist dann etwas, was wir uns eigentlich alle wünschen. Das also runterzubrechen und zu erkennen, wow, da sehen wir uns alle danach. Ja? Und in Indien weiß jedes Kind, was Erleuchtung ist, jedes Kind weiß, was ein Guru und ein spiritueller Lehrer ist. Es ist total normal, hier im Westen eben nicht. Und trotzdem, also ich bin jetzt seit einem dreiviertel Jahr in Kontakt mit einem spirituellen Lehrer und bin nochmal Schüler geworden und lerne von diesen Menschen unglaublich viel. Lerne mehr in den Frieden zu kommen, lerne mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Und es ist so cool und so spannend, dass ich da einen Film drüber machen möchte.
Ja.
Die Kamera wird mich dann begleiten, mal schauen, was passiert, ob ich danach erleuchtet bin oder das Gegenteil, keine Ahnung. Das ist auch der spannende künstlerische Prozess, wie viel erzähle ich von mir. Und ich will ja nur dann von mir erzählen, wenn die Zuschauer was davon haben, nicht aus Ego-Kram-Gründen heraus. Das ist aber auch gerade das Spannende, da eine schöne Geschichte herauszuklamüsern. Einige große Erwachte natürlich zu porträtieren und deren Botschaften zu zeigen, die wiederum für uns alle Bedeutung haben. Also runterzubrechen aufs ganz normale Leben, was heißt das eigentlich wirklich? Also Erwachen, Erleuchtung. Das Zweite, was mich sehr interessiert, ist Spiritualität mitten im Leben, mitten in der Gesellschaft. Also was sind das für junge Menschen, die heute völlig anders ihre Spiritualität leben? Also so, die nur noch mit dem Handy, Smartphone, da aber ganz tolle Gruppen bilden, diskutieren, sich treffen, die keinen festen Wohnsitz wollen, sondern herumreisen, sich gegenseitig besuchen und da eine ganz tolle, liebevolle Herzensvernetzung erzeugen und zeigen, dass dieses Netzwerk ja schon viel größer ist, als uns bewusst ist. Und dann auch, und das kennst du sicher auch, wenn man mit ganz normalen Leuten spricht und dann kommst du mal tiefer ins Gespräch und dann sagen die, ja klar, ich meditiere seit 10 Jahren, ich erzähle es nur keinem. Ja? Oder natürlich Quantenphysik, ich habe längst verstanden, dass die Seele etwas völlig anderes ist als unser Verstand.
Und unser das ist ein schönes Stichwort, dass man, also ich habe 4 Jahre ja im Arbeitsamt gearbeitet und durfte da halt in meinem Büro mit den Leuten sprechen. Also mit Erlaubnis meines Teamchefs.
Ja.
Und zwar richtig in die Tiefe gehen. Und ich habe immer wieder die Kinnlade runtergefallen, was sich hinter scheinbar normalen Menschen, der Bäckereiverkäuferin, dem Maurerhelfer, für wunderbare Seelen befinden. Ja. Zum Thema Erleuchtung. Ich habe in meinem Buch 3 Lampen. Eine ganz verrußte, eine etwas, schon, wo der Ruß schon ein bisschen angekratzt ist und eine ohne Ruß. Aber in allen 3 60 Watt. Also mein Bild ist, dass in jedem das gleiche Licht schon längst leuchtet. Also Erleuchtung nicht etwa etwas ist, was sozusagen von außen zukommt oder wo ich irgendwelche Seminare besuchen muss oder so, sondern es ist sozusagen eher das Abwaschen des Rußes. Und dieser Ruß besteht aus Vorstellungen wie, ich bin es nicht wert, ich bin ein kleines Sandkorn, was keinerlei Wirkung hat, ob es da ist oder nicht. Also jegliche Form von auch Schuld, und da, du hast vorhin die Kirchen genannt, die haben wunderbar dazu verholfen, dass wir uns als Sünder und schuldig und so weiter.
Und jetzt sind wir halt hier 2 Sünder, ne? Also dasselbe
Fall. Genau, und zwar mit jedem Atemzug, lieber Thomas.
Richtig.
Ja, wenn wir das jetzt zählen, wie oft wir jetzt ausgeatmet haben, sind wir Schädlinge. Ja, per Definition CO2 als schädliches Gas bin ich und du, und auch unser Kameramann dort, ist ein Schädling. Ja, ist ein Schädling, weil er überhaupt da ist.
So.
Also absentieren wir uns.
In Wirklichkeit sind wir alle erleuchtet, wir wissen es nur nicht.
Das meine ich. Also was ist Heilung und was ist Erleuchtung?
Richtig.
Eigentlich das Erkennen, dass alles schon da ist.
Genau.
Dass es alles schon in uns angelegt ist, aber wir durch die Vorstellung von uns selber und dadurch auch natürlich Widerstände und vor allen Dingen die Vorstellung von uns selber entscheidend da ist, ob dieses innere Licht, was immer da ist, zum Leuchten, zum Vorschein kommt oder nicht. Ich habe Leute in meinem Büro gehabt, wo das zwischendurch aufgeblitzt ist und dann wieder zugemacht. Wieder das Dummchen, weil das zu ihrem Schutzprogramm gehörte, das Dummchen zu spielen.
Ja.
Aber innen drin alle das gleiche Licht.
Also sehe ich ganz genauso. Weil, also das ist ja, was mir da geschenkt wurde in der Krebskrankheit. Da durfte ich mal kurz in diesem Sein sein. Ja. Ich durfte erkennen, wow, das bin ich. Ja, und die größten Mystiker und Meister sagen auch, ihr alle seid erleuchtet, nur ihr wisst es noch nicht. Ja, und manchmal hat man so kleine Glimpses, wenn man meditiert und in der Stille sein darf. Wow, pures Sein, ach wie schön. Es ist in der Tat, und das ist das unglaublich Erstaunliche, dass es ja eigentlich nur darum geht, nicht was dazu zu holen, mehr Licht reinzuholen, sondern einfach nur die Sachen abzutragen, loszuwerden und so.
Halt das ist auch Arbeit,
Michelangelo, die man
unterschätzen darf.
Ja. Michelangelo.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja,
toll. Die Geschichte?
Ich sehe im Stein bereits die fertige Skulptur.
Er sagt,
ich nehme den Kram.
Genau, ich muss nur alles, was nicht dazugehört, wegnehmen.
Ja, ja,
genau. Dann ist der Löwe da.
Genau. Ja,
das ist der Punkt.
Und,
das Mysterium ist jetzt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das Mysterium bei der Erleuchtung, so wie ich es manchmal höre, ist jetzt noch, dass danach nicht nur eine Figur übrig bleibt, sondern danach ist nichts mehr da und dieses Nichts ist zugleich alles. Und das ist ein Mysterium, das auch ich noch nicht verstehe, also ich bin auch nicht erleuchtet. Jegliche Identifikation scheint aufzuhören und trotzdem ist der Mensch noch da mit all seinen Emotionen, aber er identifiziert sich nicht mehr mit den Emotionen. Er ist wütend, genervt, wenn irgendwas nicht stimmt und ist aber immer total wach. Das heißt, dieses Licht ist eigentlich ja auch nur ein Symbol für einfach nur da sein, einfach wach sein. Und das ist wieder auch etwas, was wir viel besser verstehen können.
Was könnte dem einzelnen Menschen besser gehen in seinem Alltag, wenn er die Möglichkeit einer Wiedergeburt, einer Präexistenz der Seele, ja, also wahrnimmt und dass er mehr ist als dieser Körper, dass dieser Körper sozusagen erschaffen ist, um jetzt diese Erfahrung als Thomas Schmelzer, als Götz Wittnehm zu machen. Was könnte ihm das helfen?
Ja, also ich sage also
mit dem Alltag.
Genau,
genau. Um besser umzugehen.
Also zunächst mal, glaube ich, beantwortet viele Fragen. Weil wenn man selber Kinder hat oder wenn man selbst Kind war und anders war als alle anderen.
Kind? Bitte?
Du warst mal Kind.
Ich war in der Tat auch Kind.
Okay.
War ein interessantes Erlebnis, aber ich war noch nicht so wach und nicht so bewusst. Ich war auch ziemlich klein, muss ich sagen.
Okay.
Und ich fragte mich, scheiße, ich bin wie ein Alien, das kann doch nicht sein, die sind alle so anders oder bin ich anders?
Ja.
Und dann weiß ich, hey, ich habe das mitgenommen. Also das ist Erklärung Nummer eins. Erklärung Nummer zwei, wenn man sehr alt ist. Also viele alte Menschen sagen, ja, ich habe ausgelernt, das ist jetzt, ja, jetzt lebe ich noch ein bisschen dahin und danach ist eh der sogenannte ewige Friede. Nein, bis zum letzten Atemzug kannst du neugierig sein und du bist in Wirklichkeit auch neugierig. Wenn du dein Herz öffnest, merkst du, wow, es gibt immer Sachen, die mich interessieren. Alles, was du tust, alles, was ich lerne, geht weiter. Ja? Alles, was ich tue, hat einen Sinn. Also es ist ja auch so, dieses große Bild der Seele ist ja, sie kommt irgendwann aus dem Göttlichen und fängt an als Kindseele, junge Seele, lernt von Leben zu Leben dazu. Das heißt, das, was ich in mir trage an tiefer Erfahrung, ist etwas, was nie verloren geht. Ja, die ganz tiefen Erkenntnisse, die Herzenserfahrungen gehen nie verloren. Dann ist es auch wunderschön, dieses Mysterium. Manchmal begegnet man ja einem Menschen. Also ich bin jetzt durch die Beschäftigung mit meinen Filmen plötzlich noch mehr, öfter, und zwar zweimal habe ich mich verliebt in eine Frau. Die war eine andere Frau, es hat nicht gehalten. Aber wir haben es gesehen und wussten, hey, wir kennen uns. Wir haben uns sofort die tiefsten Ängste erzählt, was du ja niemals tun würdest, wenn du das erste Mal jemanden triffst. Und dann wussten wir irgendwann nicht, was ist das jetzt? Und wir wussten nicht, ist es eine Mann-Frau-Partnerschaft? Es wurde dann irgendwie nicht dazu. Auch egal, mit Schmerz gehört auch alles dazu. Aber allein dich daran zu erinnern, ah, das könnte sein. Und dann, ich finde, du hast auch mehr Vertrauen ins Leben, in die Sinnhaftigkeit. Ja, so vielleicht. Gelassenheit?
Ja, ja. Gelassenheit auch insofern. Also bei mir ist jetzt auch so, ich dachte immer, ich muss jetzt in diesem Leben möglichst viel alle großen Visionen umsetzen und wer weiß. Nein, ich bin sicher, dass es weitergeht im nächsten Leben und egal wer oder wo ich dann bin, aber diese manche Aufträge oder Seelenaufgaben gehen, glaube ich, auch im nächsten Leben weiter. Ich bin sicher, ich habe schon frühere Leben mich bemüht, auf irgendeine künstlerische Art und Weise zu inspirieren, zu helfen, den Menschen zu helfen. Da bin ich habe so Gefühlserinnerungen, also keine klare Erinnerung an frühere Leben, das habe ich nicht, aber ich bin sicher, ich war Künstler, ich bin sicher, ich habe Sachen gemacht.
Es gibt ja, Menschen, die sagen, wir haben in unserem Alltag allein schon durch unsere Sprache eben die Vorstellung der Linearität. Ne, da ist eine Vergangenheit, jetzt ist die Gegenwart und da ist die Zukunft. Während Einstein, Quantenphysik und so, die das schon mal ein bisschen ins Schwanken gebracht haben, vielleicht ist ja Zeit eine Dimension. Mhm. Wenn Zeit aber eine Dimension ist, so, dann könnte ja alles gleichzeitig sein. Mhm. Kommt das in deinem Film? Wenn mich nicht erinnert.
Also, dieses,
wenn dieses Erinnern, genau. Ich könnte mich ja auch, ne, wenn alles gleichzeitig richtig ist, so, ja, sozusagen an ein zukünftiges, genau, Leben erinnern.
Genau. Also, gute Frage, und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich musste mich natürlich entscheiden, welche Geschichte ich, klar, erzähle. Und mir war es dann wichtiger, eher diese lineare Geschichte zu erzählen, weil die für einen Menschen, der jetzt erstmals sich damit beschäftigt, erstmal nachvollziehbarer ist.
Ja.
Am Ende öffne ich den Film ja ein bisschen und deute an, oh, es kann auch ganz andere Sichtweisen geben. Andy Schwab sagt dann, ihm wurde in einer Meditation 8 verschiedene Sichtweisen gezeigt, die schamanische Sichtweise, mhm, Seelenanteile zurückholen, wieder, mhm, etwas ganz anderes. Mhm. Mhm. Also das ist natürlich auch ein großes Mysterium, die Zeit. Wir sind, glaube ich, schon hier unten relativ an diese lineare Zeit gebunden. Aber es gibt Ausnahmen in der Meditation. Es gibt angeblich Menschen, also alte Seelen, die haben einen größeren Überblick, können auch springen zwischen verschiedenen Zeitebenen. Das mag es geben. Ich kenne natürlich auch die Theorien von Paralleluniversen, dass es parallele andere Erden gibt. Mhm, und es gibt auch Theorien, dass alles irgendwo gleichzeitig ist. Da muss ich sagen, das ist für mich eher Theorie, als dass ich es jetzt wirklich verstehen könnte. Also ich sag mal so, mir ist natürlich klar, dass sowohl die Zeit als auch der Raum alles nur vorübergehende Erscheinungen sind. So wie ja Burkhard Heim auch, den, mhm, du auch schon öfter erwähnt hast, ne? 12 Dimensionen und die oberen 4 Dimensionen, die kennt nur Gott allein. Ja, ja. Da ist keine Zeit, da ist kein Raum. Und es mag sein, dass gewisse Menschen in Meditation sich damit verbinden können und plötzlich Einblick in ganz verschiedene Ebenen erhalten.
Der Großvater von Frau von der Leyen zum Beispiel.
Echt?
Karl Albrecht.
Ach, ja.
Ja. Sein Sohn Ernst hat damals Protokoll geführt, wenn, mhm, er sich in mystische versenden konnte. Mhm. Hat 2 Bücher über Mystik geschrieben.
Wow.
Das musste im Antiquariat mal gucken. Karl Albrecht, glaube ich, das mystische Erkennen oder, mhm, so, war selber Arzt. Und das ist sehr spannend, was, mhm, in welche Region der davor gedrungen ist. Und im Prinzip der Ibn Alexander, mhm, der, mhm, dieses Buch geschrieben hat, Blick in die Ewigkeit, glaube ich, heißt es.
Genau.
Sensationeller
Bestseller,
ja, NATO sehr, genau, sehr, ja, sehr ähnliche. Ja, so, ja. Als ich, das ist noch eine Erinnerung von Karl Albrecht, als ich dort ankam, war es, als wäre ich nie fort gewesen. Mhm. Nie fort gewesen. Und in dem, wie heißt das, Film Arrival, mhm, die hast du vielleicht, ja, mal gesehen.
Wow.
Ja, da geht es ja auch darum, dass diese, ja, Wesen eine Schrift hatten, beziehungsweise eine Schriftsprache, mhm, die eben nicht unserer Linearität, ja, entsprach, ja, sondern eben die Zukunft. Und genial gemacht, der Film.
Total.
Ja,
also wow, sehr philosophisch.
Ja, aus, wunderbar, der Zukunft, ja, sozusagen Informationen in das Jetzt eingespielt, ja, wurden. Klasse gemacht, ja, klasse gemacht. Also, ja, dass wir tatsächlich auch eine neue Sprache brauchen, mhm, um diese Phänomene vielleicht noch besser in unseren Alltag zu integrieren. Mhm. Mhm. Und ein Gedanke, den würde ich gerne nochmal ansprechen. Ich sag mal, mit dem Thema beschäftige ich mich seit 30 Jahren. Mhm.
Und bei mir sind es erst 25 Jahre.
Okay, dann bist du auch ein bisschen jünger als ich.
Genau.
Aber dass ich immer wieder Zweifel dran bekam, ist es tatsächlich eine persönliche Wiedergeburt?
Ah, ja.
Ja, weil, ja, in manchen Kreisen hört sich das, ja, alte Seele, junge Seele und so weiter. Mhm. Also diese, ja, Hierarchisierung.
Richtig, das ist die Gefahr
daran. Und, ja, und, ja, auch im Prinzip das, na, die Seele. Da ist eine Seele, die wird getrennt von Gott und erfährt, mhm, sich jetzt hier und so, um dann irgendwann zu Gott zurück. Ist im Islam gar nicht so, es gibt da Tradition, die, mhm, genau das so auch sehen. Aber wird die Trennung, das ist meine Frage, wird die Trennung, die wir hier erleben, mhm, dieses Gefühl der Getrenntheit, mhm, jeder für sich, jeder so ein hart gekochtes Ei mit Schale und so weiter, wird die dann nicht sozusagen in die Ewigkeit transponiert, mhm, ja, oder hochgerechnet, ja, ja, sozusagen, ja, Und da hat mir ein Gedanke eines Quantenphysikers im Gespräch mit Rupert Sheldrake, komme jetzt aber nicht auf den Titel, Davis, also ich glaube Davis heißt er, jedenfalls ein Quantenphysiker mit Rupert, wo er sagte, das, was wir Geburt nennen, ist die Ausstülpung.
Ja, ja, schönes Bild.
Des einen großen Bewusstseins. Mhm. Ja. Und das, was wir Tod nennen, da stülpt sich dieses eine große Bewusstsein wieder ein. Und Edgar Cayce sagte ja sicher was, ne, dem gelang es ja in seinen Trancen, sich in das Bewusstsein eines anderen Menschen einzuklinken und zu sagen, ja, mit 2 Jahren ist er da von der Kommode gefallen, ne, der und der Wirbel, ne, muss jetzt wieder eingerenkt werden und wie auch immer. Ob es nicht auch so sein kann, also dass wir dadurch, dass wir mit allen immer verbunden sein, weil wir alle sozusagen Ausstülpung dieses einen Bewusstseins sind, halt auch Zugang haben, was sozusagen resonanzmäßig da war oder so. Und ich bin für mich nicht fertig, ja, mit der Frage so, ich lasse das für mich offen, aber habe halt so ein bisschen Vorbehalte, diese Hierarchisierung und der ist also viel weiter als ich und guck mal, diese Seele ist viel weiter als du und so. Und ich finde, damit ist dieses auf Augenhöhe mit jedem Menschen für mich besser drin.
Ja, genau. Ja, also verstehe ich gut. Also das ist super. Ich glaube, wir können noch 3 Stunden weiter. Das ist total spannend, allein über die Zeit zu philosophieren, weil wir erleben ja schon selbst in unserem Leben die Relativität der Zeit. Wenn wir meditieren, im Vergleich dazu, wenn wir irgendwie beim Postschalter stehen und die Zeit vergeht nicht, ob es nur eine Minute ist, wo wir hier stehen. Ja. Dann das Zweite, dieses Eingefalten, Ausgefalten, ist ja auch, kann man auch philosophisch, gibt es ja so dieses Manvantara aus dem Indischen, wo gesagt wird, das gesamte Universum wird ausgestülpt und damit auch die Zeit und die Zeitvorstellung und wieder eingeatmet. Mhm. Oder wie Vishnu. David Bohm, ne, das implizite Universum, ich weiß gerade nicht mehr, aber das ist eben auch ein Quantenphysiker, der das versucht hat, auch wissenschaftlich zu zeigen. Und auf der persönlichen Ebene gebe ich dir recht. Also ich habe in der Tat erst nach dem Film selbst mal eine Rückführungstherapiesitzung gemacht und zwar ich habe im Film wahrheitsgemäß gesagt, ich mache das nur, wenn ich echt ein Problem habe. Mhm. Und das hatte ich dann wirklich.
Ja.
Und ich mache es mal kurz, weil ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch
haben. 5 Minuten haben wir noch.
Cool. Dann, ich versuche mal ein bisschen kurz. Aber genau, es war tatsächlich so, dass ein großes Problem sich dadurch auflösen konnte, weil ich in ein Leben blicken durfte. Da war ich plötzlich Mädchen im frühen Mittelalter, das missbraucht wurde von Männern. Mhm. Und diese Angst vor bösen Blicken von Männern, das hatte ich in diesem Leben noch. Ich hatte einen Kollegen, der hat manchmal so ein bisschen, der hat so einen Witter-Aszendenten, der war manchmal so und ich habe es nicht verstanden. Ein Teil in mir ist regelrecht erstarrt, einen halben Tag ins Starre und ich als Erwachsene, was ist denn da los?
Ja.
Dann kam ich in dieses Leben zurück, merkte, das Kind natürlich wusste nicht, warum die Männer dieses Kind so anblicken, ein Erstarren und eine Angst. Das wurde dann aufgelöst. Ich mach's mal kurz, weil in einer richtig verantwortungsvollen Therapiesitzung brauchst du einen richtig, richtig guten Therapeuten. Mhm. Bitte geht nicht zum Nächstbesten und macht eine Rückführung per CD zu Hause. Sowas gibt's ja auch. Mhm. Never ever. Weil es ist eine große Verantwortung für euch selbst. Und es muss auch nicht sein, im Leben zurückgeführt zu werden. In dem Fall war es so, ich war bei Ulrike Finnmann, die auch in einem Film vorkommt. Mhm. Da geht es dann auch darum, das Kind wieder zu heilen. Als erwachsener Thomas zu dem Kind zu gehen, das zu beschützen, den Männern zu sagen, stopp, das Kind zu sich zu nehmen. Dann ist die Sache geheilt. So, aber ich würde jetzt niemals hundertprozentig sagen, dass ich dieses Kind war. Ich habe es erlebt als erwachsener Thomas.
Ja.
Ich lag da, war beschützt, habe die Gefühle gefühlt und würde sagen, eine Restvermutung, dass meine Seele jetzt ein Bild sich gesucht hat aus irgendeinem anderen Leben, aus dem kollektiven Unbewussten, ist absolut denkbar.
Ja.
Es hat meinem Leben hier und jetzt geholfen, deswegen war das cool.
Genau.
Aber ich muss schon sagen, ich habe natürlich sehr, sehr viel gelesen, aus sehr vielen unterschiedlichen Schriften, mit vielen medialen Menschen gesprochen. Es gibt schon unglaublich viele Belege, dass da mehr dran sein müsste an den Gedanken einer Wiedergeburt, anstatt nur eines einen Lebens.
Also ich.
Aber eben, dieses Zeit ist relativ, total, auch Raum ist relativ.
Ja.
Es gibt faszinierende spirituelle Meister, die können an 3 Orten gleichzeitig sein. Mhm. Da ist Zeit und Raum nicht mehr gegenwärtig und die können es auch beweisen. Es gibt unglaubliche Wunder.
Ja.
Und insofern,
wenn man sich dafür öffnet und bis zum letzten Atemzug das Staunen nicht lässt. Und ich kann dir sagen, also ich mache ja seit knapp 2 Jahren jetzt Hypnosen und reihenweise gehen die Menschen in ein altes Leben, zurück, egal wann oder so, und können dadurch sich jetzt besser verstehen.
Ja.
Dass sie ne, bestimmte Ängste haben oder gerade bei Eifersucht fällt mir eine, ne, da hat einer, hat einer eine Frau halt dann in diesem alten Leben praktisch vergewaltigt und wurde dann hingerichtet. Ja, und er hatte gesagt, ja, die hat so schöne Augen. Die hat mir so schöne Augen gemacht. Er hat das also, ist zu weit gegangen. Und seine jetzige Freundin war halt unterwegs als Außendienstmitarbeiterin und hat auch schon zu Missverständnissen gekommen. Und er ist immer ausgeflippt. Immer ausgeflippt. Und dann konnte er sich verstehen, okay, ja, das ist jetzt keine Ego-Sache von Besitz, sondern da ist wirklich Angst gewesen, dass dieses Schicksal sich nochmal wiederholt, nur mit anderen Vorzeichen. Also für mich ist es gängig, dass die Menschen, nicht jeder und auch nicht jeder Zweite, aber eben ganz häufig in andere Leben gehen. Und trotzdem würde ich das genauso sehen wie du, ja, ich kann nicht mit absoluter Sicherheit, ich kann nur das Phänomen sehen, ja, aber ob das sozusagen ein Bild ist, was die Seele anbietet, damit es ein Verstehen gibt, na gut. Also es gibt schon, gibt schon Sachen, ein Kollege, dessen Sohn, also Kollege, jedenfalls Freund, dessen Sohn spielt da so und er fragt ihn, was machst du denn da so? Oh, ich spiele mit meiner Schildkröte. Wo bist denn du? Ja, im Bahnhof mit meinem Bruder. Ist Einzelkind, ne? Schildkröte? Es lebt die noch? Nee, die ist tot. Und seine Großmutter, die Großmutter des Freundes, hatte einen Schildkrötenpanzer aus Afrika und hatte einen Bruder, ja, und lebte halt hier in Leipzig. Hochspannend, ja, also was da, ne, gerade von den Kindern, jetzt durchkommt. Und wir brauchen unbedingt Eltern, die dafür sich öffnen. Und ich zeige jetzt mal, also das Ding ist ja auch als DVD zu kaufen. Zeig das nochmal der Kamera. Wir brauchen Eltern, das ist ganz wichtig, wir brauchen Eltern, die offen sind, wenn Kinder davon erzählen.
Absolut. Oder auch Schulen, wo die Religionslehrer einfach mal dieses Bild schildern. Dieses Bild, was heißt das Wiedergeburt, wie funktioniert das alles?
Ohne dass es eine Doktrin wird, sondern als
Angebot,
als Möglichkeit. Als Option, den Horizont zu erweitern. So ist
es. Horizonte. Das machen wir. Wir durchwandern philosophisch, spirituell, psychologisch diese Themen und du machst es als besonders. Das ist deine Qualität, deine Stärke. Ich finde das ganz toll. Diesen Mut zu haben, auch gelassen, sich das alles von allen Seiten anzuschauen. Auch mal zu fliegen, das machst du super. Und es macht total Spaß. Und letztlich ist es, wir machen Angebote, wir helfen, über andere Dinge nachzudenken. Aber klar, jeder muss seine Wahrheit finden. Aber denke drüber nach, geh in deine Seele, was ist für dich Wahrheit?
Ja.
Und dann hilft
es. Deine auch. Wahrheit, darum geht es, dass jeder seine Wahrheit, was mit ihm stimmig übereinstimmt. Und da hilft es, den Horizont zu öffnen. Für diesen Gedanken der Wiedergeburt, der für Millionen und Abermillionen oder Milliarden anderer Menschen in anderen Erdteilen völlig normal ist.
So ist es.
Allerdings auch wieder häufig eingebunden.
Auch mit Dogmen, wie du schon sagtest,
eingebunden mit Dogmen.
Wie heißt die Kasten, die ja eigentlich völlig falsch verstanden sind. Ja. Ursprünglich war es nämlich auch mal so verstanden, dass gesagt wurde, es gibt verschiedene Seelenalter und manche sind eher für die arbeiten richtig und manche für die. Aber dann wurde es plötzlich eingekastelt mit Vererbung und das ist ja völliger Quatsch.
Ja.
Für Missbrauch, ein Missbrauch eines alten, wirklichen spirituellen Wissens.
Ja. Thomas, ich danke dir und wünsche dir für diesen Film Erfolg, ja, dass er es bis in die Schulbibliotheken findet und öffentlichen Bibliotheken, dass die Leute sich das ausleihen können, natürlich auch kaufen, sicher. Und du zeigst es ja auch in Kinos.
So ist es ja.
Super.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Thomas, und auf ein Wiedersehen. Ja, wo auch immer.
Danke dir auch, hat riesen Spaß gemacht. Wunderbar, ich komme gerne wieder. Alles Gute.
Liebe Zuschauer, Sie haben jetzt hier zwei Moderatoren erlebt. Das war spannend, haben wir ja auch noch nie gehabt. Das Thema Wiedergeburt, ich denke, es lohnt sich, mal sich ein bisschen was darüber in Erfahrung zu bringen. Gehen Sie in die Bibliothek oder kaufen Sie sich ein Buch darüber. Einfach in den Horizont mal weiten und wie viel Dinge des Alltags dann ein Stück leichter werden. Probieren Sie es aus. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und auf das nächste Mal bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.